ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Jeden Tag sprechen wir hier über das, was passiert ist bei einer Etappe, bei der Tour. Ihr hört uns natürlich in der ARD-Audiothek und auch heute ist wieder eine Menge passiert. Wir grüßen euch nach der 12. Etappe aus dem Ziel in Villeneuve-sur-Lot und die Sonne brennt draußen. Deswegen haben wir uns entschieden, unser kleines Redaktionsmobil hier geschlossen zu halten, um die Kühle der Klimaanlage genießen zu können. Es ist wirklich sehr warm draußen, aber gut. Uns geht es ja vergleichsweise noch gut. Fabian Wegmann ist bei uns.
Moin Moritz.
Und Holger Gersker ist hier.
Hallo.
Unser Radioreporter. Und Michael Ostermann ist nicht da heute. Der ist nämlich schon auf dem Weg zum Teamhotel von Red Bull, Bora Hansgrohe. Ihr habt es mitbekommen. Es gab einen schweren Sturz, 12 Kilometer vor dem Ziel. Primož Roglič war darin verwickelt. Und wir gucken natürlich, wie sich das heute Abend noch entwickelt. Ihr werdet die Infos natürlich bekommen auf sportschau.de. Lohnt sich immer reinzuklicken. Und wir hören aber erstmal das, was der aktuellste Stand ist. Rolf Aldag, der sportliche Leiter der Mannschaft, war lange im Bus, kam dann raus und hat uns erzählt, wie es Primož Roglič und den anderen Fahrern ging.
Ja gut, das ist natürlich logischerweise eine sehr gedrückte Stimmung, ist ja klar. Ich meine, wir sind hier mit großen Ambitionen. Und jetzt ist er 2 Tage hintereinander gestürzt, heute schwer gestürzt. Gestern kann man es noch wahrscheinlich weglächeln, zu sagen, es passiert halt. Heute war nicht gut und jetzt ist natürlich logischerweise bei den Ärzten jetzt erstmal zu schauen. Das heißt, das normale Protokoll ist halt, ganzen Sachen mit Concussion-Test nochmal genauer nachzuschauen und ja alle Einschlagstellen zu überprüfen. Gegebenenfalls halt X-Rays machen, wenn es notwendig ist, oder CTs. Und ich meine, die Tour ist ja auch gut aufgestellt. Sie haben extra ein LKW, das viele medizinische Möglichkeiten bietet. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen. Er hat geduscht. Ist ja logisch, dass er super enttäuscht ist, wie alle anderen auch.
Was hat er denn? Also ohne, dass Sie jetzt eine Diagnose geben können, aber können Sie zumindest augenscheinlich sagen, was los ist?
Nee, ist halt schwer gestürzt und hat natürlich überall viel Haut ab, also rechte Schulter und Hüfte und weiß nicht was. Also nachdem gestern auf die linke gefallen ist, ist er heute auf die rechte Seite hauptsächlich gefallen und in jedem Fall ist es halt nicht gut.
Wie geht's weiter mit ihm und Ihrem Team?
Das wissen wir nicht. Es ist, macht jetzt überhaupt keinen Sinn, darüber nachzudenken. Jetzt machen wir erstmal eine Standortbestimmung und hoffen, dass es ihm gut geht. Und ja, da steht auch sogar der Sport ein bisschen im Hintergrund, sondern erstmal natürlich Primož Roglič als Mensch und als Person. Der hat viel investiert, um hier fit zu sein, um klar zu sein. Der hat gestern super Fight geliefert hat und jetzt natürlich logischerweise auch mental ist sowas ja auch nicht einfach. Aber das hat jetzt Priorität, einfach zu sagen, wie geht's ihm.
Ja, also ich war da am Bus und sind natürlich alle wahnsinnig enttäuscht. Alle anderen Fahrer und auch Primož Roglič selbst sind sofort im Bus verschwunden, kam auch nicht mehr raus. Rolf Aldag war der Einzige, der was gesagt hat. Also ihr habt es vielleicht mitbekommen, vielleicht auch nicht. Fabian, du hast gemeinsam mit Flo das im Fernsehen kommentiert. Holger, du in den Radiowellen der ARD. Erzähl uns doch nochmal ganz kurz, was ist eigentlich genau passiert?
Ja, also es war ungefähr 12 Kilometer vor Ziel. Sie sind in die Stadt reingefahren und ja, da waren Fahrradteiler. Erst ein großer und dann waren es ganz viele. Es waren bestimmt 20 Stück hintereinander auf der Mittelspur, aber nur so ein Bordstein. Mhm. Ungefähr so 30 Zentimeter breit, vielleicht 15 Zentimeter hoch, leicht schräg.
Und weiß auch,
angemalt. Ne? Ja, die waren extra frisch und neu weiß angemalt. Ich bin da heute Morgen vorbei, hatte noch gedacht, das Problem war, dass sie auch immer wieder Abschnitte, weil es waren ganz viele, es waren 20 Stück ungefähr und dazwischen waren immer mal wieder Unterbrechungen. Und ja, es ist ein Fahrer von
Astana,
ich weiß gar nicht, wer es ist, Lutsenko, glaube ich, war es.
Ja, ich glaube Lutsenko.
Lutsenko, hat sich da aufgehängt, also wollte die Fahrbahn wechseln, wollte rüberfahren und hat dieses Ding einfach übersehen. Ist dann zu Fall gekommen bei extrem hoher Geschwindigkeit, also sie sind bestimmt 65 Stundenkilometer dort gefahren. Ja, und Primož Roglič war sehr weit hinten platziert, oder sehr weit, aber seine ganzen Konkurrenten, die waren alle ganz vorne zu dem Zeitpunkt. Sie haben sich nach vorne orientiert. Heute war die Sturzzone auf 5 Kilometer ausgeweitet. Bis dahin waren alle Gesamtklassementfahrer vorne. Red Bull Bora Hansgrohe war den ganzen Tag nicht zu sehen. Also sie waren auch da sehr weit, relativ weit hinten, Position 30, 40 ungefähr. Ja, und Primož Roglič ist das Rad und auch Lutsenko ist ihm direkt vors Rad gefallen. Also er konnte auch kaum irgendwie reagieren, war mit Sicherheit auch dann nochmal durch den Sturz gestern ein bisschen müde und man, wenn man einmal gestürzt ist, so ein bisschen Reaktion fehlt einem einfach, das weiß ich aus meiner Vergangenheit, wenn man einmal liegt, dann liegt man oft mehrmals, weil dann ist man einfach nicht mehr, man hat nicht mehr diese Spannung und diese Reaktion. Ja, dann ist er gestürzt, extrem schnell, die Geschwindigkeit war hoch, das hat dann natürlich ein bisschen gedauert, bis er auch dann wieder aufs Rad kam, hatte dann, als er auf dem Rad saß, wieder schon eine Minute Rückstand, vorne war noch nicht Vollgas, es ist noch nicht super schnell gefahren worden, aber es ging bergunter ins Ziel, in den Ort rein. Dementsprechend sind sie einfach auch schnell gerollt. Also es waren Geschwindigkeiten von 55 Stundenkilometer. Und dann Red Bull Borans-Grohe hat sich, das ganze Team war um ihn drum, haben dann nochmal Gas gegeben und in einer Kameraeinstellung sah man auch, dass er das Rad nicht halten konnte. Also sie hätten schneller fahren können, aber er konnte nicht mehr schneller.
Er konnte einfach nicht, ja.
Und das heißt schon, dass die Verletzung schon wesentlich höher waren als gestern.
Ja, wir müssen natürlich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Rolf Alltag war ja auch sehr vorsichtig, gerade was eine Prognose oder eine Diagnose angeht. Das wissen wir einfach nicht, aber...
Nein, es muss auch gar nichts Schlimmes sein. Ja. Es muss auch nicht, also was heißt Schlimmes? Es muss nichts, also er hat viel Haut verloren, das ist schon mal schlimm. Es muss ja nichts gebrochen sein, aber dieser Impact, den man bekommt auf den ganzen Körper, der macht was mit einem.
Dann ist man voll nicht auf Luzenkos Rad gefallen, so wie es aussah, ne?
Ja, manchmal kann das auch gut sein, dass man auf so einen Carbonrahmen fällt und der unter einem zerbricht, dann federt das sogar so ein bisschen, also hin und her. Ich habe nur seinen Helm gesehen, auf der rechten Seite war es. Der war auch beschädigt, also er ist definitiv auch auf den Kopf gefallen. Ja, und das, was Rolf sagte, die werden jetzt ein X-Ray machen, wenn es nötig ist, die werden auf jeden Fall einen Concussion-Test machen, also ob er Gehirnerschütterung,
genau?
Ob er eine Gehirnerschütterung hat, da gibt es so ein ganz festes Protokoll, das haben wir damals schon vor 10-12 Jahren bei Garmin gemacht in Amerika, das kam aus dem Rugby-Sport, kommt das, denn auch da haben sie oft Gehirnerschütterungen durch Aufpralle und da macht man so einen Test, den macht man, wenn es einem gut geht, im Frühjahr. Und dieser Prozess, dieser Test wird dann nochmal gemacht. Das ist so ein Computertest. Der läuft dann einmal durch und dann wird gesehen, oder sieht man, ob die Reaktion dieselbe ist wie zuvor. Und wenn sie nicht so ist, dann ist das ein Indiz dafür, dass man eine Gehirnerschütterung hat.
Also, worauf ich hinaus wollte, als ich sagte, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, wir wollen natürlich jetzt nicht über ein mögliches Ende dieser Tour für Primoz Roglic sprechen. Nein. Dafür ist es viel zu früh. Aber man kann mal festhalten, er musste schon zweimal die Tour verletzungsbedingt aufgeben in den vergangenen Jahren. Jetzt ist es zumindest nicht auszuschließen. Also wie bitter ist das für diesen Mann?
Ich glaube, er kann nur in beiden Richtungen die Extreme. Also wenn wir uns die Karriere angucken, seit er auf dem Rad sitzt, großartige Erfolge, Olympiasieg im Zeitfahren, dreimal Spanien-Rundfahrt gewonnen, Giro d'Italia gewonnen voriges Jahr. Und die Gegenbeispiele fallen uns auch alle ein. Verlust des gelben Trikots am vorletzten Tag 2020 hier bei der Tour. Sturz bei der Tour dann 21 und 22 jeweils vorzeitig nach Hause. Vuelta 22 vor dem Sieg nach Hause, Sturz. Es ist schon wirklich, es wird nicht langweilig mit ihm, könnte man jetzt sagen. Das ist natürlich jetzt die heikle Frage. Stürzt er ein bisschen zu oft? Fabian hat es ja gerade schon gesagt, er war nicht wirklich gut positioniert. Da, wo die anderen Favoriten waren, da ist man halt gut durchgekommen durch diese Szene. Gefühlt, ja, irgendwann ist es eben kein Zufall mehr.
Aber wir können, glaube ich, ganz klar sagen, also er hat natürlich heute viel Zeit verloren und Rolf Alltag war ja auch sehr bemüht darin zu sagen, der Sport ist erstmal nicht im Vordergrund, ist auch völlig richtig, aber ich glaube, wir können sagen, das Thema Toursieg und sogar auch das Thema Podium ist heute vorbei, ne?
Unter normalen Umständen ja, wir haben auch schon andere Wiederauferstehungen erlebt. Wenn es jetzt wirklich alles total harmlos ist, gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, mal auf einen Tagessieg oder so zu fahren. Aber 4:42 stehen im Protokoll jetzt als Sechster. Und das heißt, aufs Podium sind es schon 3,5 Minuten so in etwa. Und zwar auf Vingegaard. Das ist schwer. Also ich fürchte, aus der Sicht des Teams Bora ist es zu befürchten, dass die drei Podiumsanwärter jetzt wirklich schon relativ sicher da sind, wo sie dann stehen.
Und die Zeit ist ja das eine, Fabian, aber die Verletzung, also selbst wenn nichts gebrochen ist, die Hautverletzung, das raubt dir ja auch so ein bisschen den Schlaf, die Erholungsmöglichkeit. Also
ja, nicht nur ein bisschen, ja. Genau. Also er wird schlecht schlafen. Der Aufprall war heftig. Ja. Morgen, auch wenn nichts ist, also wenn nichts gebrochen ist, dann wird er morgen fahren können. Morgen ist dann eine Flachetappe. Das wird er dann überstehen. Aber der schlimmste Tag ist eigentlich 2 Tage danach. Dann, das hat man bei einigen Fahrern schon gesehen, ich weiß es aus der Vergangenheit, dann schwellen die, ja, die Prellungen noch mehr an und dann weiß man eigentlich erst, wo der steht. Also der 2. und 3. Tag nach so einem Sturz, das sind eigentlich die schlimmsten. Danach, wenn nichts richtig kaputt ist, wenn man nur Prellungen hat und Hautabschürfung, ab da geht es eigentlich ab Tag 4 wieder ja, nach vorne.
Ja, wir drücken alle Daumen, die wir haben an dieser Stelle, wünschen alles Gute für Primož Roglič, für die Mannschaft, auch für die Teamkollegen, die ja wirklich auch seit vielen Monaten alles aufopfern für dieses große Ziel hier bei der Tour, was Großes zu erreichen. Und innerhalb von 2 Tagen sehen sie auch das vielleicht so ein bisschen davon.
Du musst ja am Ende jetzt auch mal gucken, selbst so ein bisschen mit Realismus, was macht Sinn. Denn das Rad ja ist ja nicht vorbei. Macht es vielleicht sogar Sinn, das Ganze hier sein zu lassen und zu sagen, Vuelta in diesem Jahr, das könnt ihr ihm auch entgegenkommen. Es ist ja nicht so, dass das Bora jetzt automatisch für die Vuelta den Superstar gesetzt hätte. Wahrscheinlich, wenn sie dann Martinez wieder ins Feld führen, der ja sehr, sehr gut den Giro auf 2 gefahren ist. Aber auch das muss natürlich irgendwo eine Rolle spielen. Was ist sinnvoll auch für ihn? Er hat ja, glaube ich, keine wirklichen Olympia-Ambitionen. Aber mit der Vuelta und der Weltmeisterschaft hinten drauf auf dem Bergkurs in Zürich könnte man auch sagen, quälen wir uns jetzt hier noch oder sagen wir schonen ihn und gucken weiter.
Warten wir mal ab, was der Abend noch bringt. Wie gesagt, sportschau.de ist wahrscheinlich die beste Informationsquelle für euch. Klickt da gerne mal wieder rein, da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Jetzt sprechen wir über das, was vorne passiert ist auf dieser 12. Etappe. Es gab den erwarteten Zielsprint bei sengender Hitze. Ich glaube, wir haben über 30 Grad draußen in der knalligen Sonne und Holger Gerske hat das wie jeden Tag im Radio geschildert.
Es sind noch 700 Meter und die Sprintvorbereitung für Pascal Ackermann ist gut gelaufen. Er fährt an der 4. Stelle, aber müsste natürlich auch sich wieder mit den Kronewegen auseinandersetzen müssen, mit Jasper Philipsen und mit Binyam Girmay, der aber noch weit zurückliegt, 500 Meter vor dem Ziel. Jetzt muss er mächtig gebremst werden. Ackermann hat aber eine gute Position, hat ein gutes Hinterrad mit Arnaud Demar, ist jetzt an der 3. Stelle. Aber Binyam Girmay ist relativ weit hinten. Jasper Philipsen hat sich gut positioniert und jetzt könnte der Angriff von Pascal Ackermann kommen, wenn er denn freie Fahrt bekäme. Er wird wieder eingezwängt, eingedrängt, muss 3 Tritte auslassen. Pascal Ackermann, jetzt kommt er nochmal an der Bande, aber das wird nicht mehr reichen für Pascal Ackermann. Und dann kommt Binyam Girmay aus der Tiefe des Raumes und gewinnt. Vor Jasper Philipsen, wenn ich es richtig gesehen habe. Binyam Girmay gewinnt tatsächlich, weil er sich an allen vorbeischlängelt, weil er das passende Auge hat und den ganz, ganz sicheren Blick für die Lücken, ohne sich unfair einzusetzen. Zumindest ist das der Eindruck auf den ersten Blick. Und Pascal Ackermann hat wieder das Pech, extrem gut positioniert und dann wird er plötzlich eingebaut. Und dann müsste die Geschwindigkeit so weit runtergegangen sein durch dieses Auslassen von verschiedenen Tritten, dass er gar nicht mehr auf Höchstgeschwindigkeit kommt, auch wenn er dann nochmal ganz rechts an der Bande vorbeifahren hätte können, aber das klappte einfach nicht mehr. Es war Wout van Aert an der 2. Stelle hinter Binyam Girmay und dann müsste Arnaud Demar, der Franzose, auf dieser Etappe 3. geworden sein. Und dann wird es noch eine Weile dauern, bis der erneut verletzte Primož Roglič, erneut sehe ich Blut, diesmal auf der rechten Schulter, hier das Ziel erreicht und ich glaube, zumindest den Traum vom Toursieg damit austräumen muss. Ob es fürs Podium dann noch reicht in der letzten Woche, das wird sich zeigen, auch an der Schwere der Verletzungen des Slowenen. Der Tagessieger aber heißt Binyam Girmay, der Mann aus Eritrea ist der Sprinter Nummer 1 dieser Rundfahrt. Er hat zum 3. Mal gewonnen.
Ja, und Pascal Ackermann ist als 4. ins Ziel gekommen, ist dann aber noch 3. geworden. Und bevor wir über das alles sprechen, hören wir ihn selbst mal. Michael Antwerpes hatte ihn am Mikrofon.
Jo, Pascal. Das war ein harter Tag heute, nicht nur auf der Strecke, weil es so heiß war, sondern dann auch der letzte Kilometer. Beschreiben Sie mal, was los war.
Ja, wir waren perfekt positioniert, es war alles richtig geil heute. Und als wir losfahren wollten, ist Christoph nach rechts rübergefahren, hat Van Aert in die Bande gefahren, mich in die Bande gefahren. Und zum Glück sind wir nicht gestützt, würde ich sagen.
Würden Sie sagen, dass das noch regelkonform war?
Nee, der muss raus. Also, da waren so viele Leute, da kann man nicht nach rechts rüberfahren, sorry, aber das war kriminell. Okay. Wahrscheinlich nicht absichtlich, aber im Flow, das kann man nicht machen.
Tempo 60, 70 wahrscheinlich da.
Ja, definitiv.
Und es ging leicht hoch, der letzte Kilometer, haben Sie es irgendwie gemerkt, dass das schwieriger wurde?
Nee, ich glaube, ihr hattet heute richtig geile Beine. Ich habe heute nichts gespürt. Deshalb ärgert es mich umso mehr, dass ich am Ende da eingebaut wäre, weil das wäre definitiv meine Zielgerade gewesen. Ich habe gewartet bis 150, da wurde es ein bisschen flacher und da wollte ich los. Aber da ging es nicht los.
Er hatte geile Beine, aber das war kriminell, hat er gesagt, Fabian. Wer war der Kriminellste heute?
Ja, ich glaube, im Endeffekt war es Mark Cavendish. Der hat noch einen viel krasseren Haken geschlagen. Der ist nämlich hinterher auch noch distanziert worden. Mhm. Der war, glaube ich, Fünfter. Ist jetzt raus. Philipsen und Sechster. DeMar ist ja rübergezogen. Sein Anfahrer, ja, der ist links rausgegangen. Und ja, dann kam von hinten von Uno X, genau, es war...
Also er hat ja gerade Christoph.
Entschuldigung. Christoph. Ja. War ein langer Tag heiß. ja, und Alexander Christoph wollte zwischen DeMar und dem Anfahrer durch und das hat halt nicht gepasst. Deswegen ist er rechts rübergezogen und hat dadurch Van Aert und auch Pascal Ackermann bedrängt. Die mussten beide in die Bremsen gehen, in die Eisen gehen, konnten nicht durchziehen ihren Sprint. Ja, und dann haben wir es auch gesehen, da fehlte dann hinterher die Endgeschwindigkeit. Binyam Gemay, wir haben es gerade von Holger noch gehört, der war, ich glaube, 500 Meter vor Ziel noch an Position 18 oder so. Also der war sehr, sehr weit hinten, hatte aber mit dem ganzen Gewusel gar nichts zu tun, ist an der ganzen Reihe vorbeigefahren und hat hinterher gewonnen. Also der hat wieder eine super Nase, ein super Gespür gehabt, einfach für die Ziellinie. Das hört man immer bei den Sprintern, wenn die einmal gewonnen haben, wenn sie das grüne Trikot auch anhaben, dann wissen sie, dann haben sie diesen Geruch, dann wissen sie ganz genau, wo die Ziellinie ist, wo sie vorne sein müssen. Das schafft er im Moment. Mhm. Er ist der Erste, der drei Etappen jetzt gewinnen konnte. Er hat nicht den perfekten, die perfekte Anfahrt gehabt, aber hat es dann hinterher vollendet. Gut, im Endeffekt, Pascal Ackermann ist dann einen Platz nach vorne gesetzt worden, denn Christoph ist nach hinten gesetzt worden.
Nee, gar nicht, Gemar. Und das ist der Punkt der Jury, dass sie wieder nur den, der es ausgebadet hat, also der Erste, wie du gesagt hast, ne, Cavendish, dann muss Christoph reagieren und dadurch wird ja auch Gemar so nach rechts gedrängt, dass der dann Wort von Art und Gemar ist distanziert worden letztlich.
Ja,
ne, und nicht, Christoph bleibt im Klassement, der ist halt da weiter drin, er ist dann Vierter.
Ja, aber es war DeMar, der rübergezogen ist, dadurch, dass sein Anfahrer links rausgegangen ist. Er wollte in diese Lücke da hinten rein. Gut, von der Heli-Perspektive sah es nicht ganz so dramatisch aus. Da sah das von Mark Cavendish viel krasser aus. Der ist nämlich von ganz rechts links rüber und dann wieder.
Ja, warum denn auch nicht?
Und ist dem Brian Kokale mich richtig vors Rad gefahren. Also es war ein bisschen chaotisch. Das lag daran, dass kein richtiger Zug heute da war. Dieser Sturz, den hat auch Van der Poel, der war dahinter. Also den hat es bei diesem Sturz quasi gekostet.
12 Kilometer vor dem Ziel der Sturz, an dem Primož Roglič auch zu Boden ging.
Genau, und deswegen war es ein relativ langsam angefangener Sprint. Es war nicht dieser Zug dort drin und dann drücken die natürlich von hinten auch ran. Die Zielgerade war leicht ansteigend. Ja, Pascal Ackermann war auf der Zielgerade auf Position 4 und das war 1200 Meter vor Ziel. Da habe ich schon gesagt, das ist viel zu früh. Er muss warten, bis welche von hinten kommen, damit er in den Windschatten reinkommt. Ansonsten wird der Sprint einfach zu lang. Und so dementsprechend war es auch ein chaotischer Sprint.
Aber er hat sich gut gefühlt. Es wäre natürlich sehr spekulativ zu sagen, hätte es dann vielleicht sogar für ganz vorne gereicht, weiß man natürlich nicht. Trotzdem, welchen Eindruck macht er auf euch jetzt hier so?
Der hat richtig Bock, hört man ja mal. Ne? Ich habe geile Beine gehabt, die Tour ist geil. Also der freut sich wie so ein Schneekönig jeden Tag und freut sich auf jede Etappe, wird sich auch auf den Sprint morgen wieder freuen. Man sieht es auch immer wieder, er hat keine Probleme. Also auch wenn es berghoch geht, er ist immer vorne mit dabei. Da sind alle Sprinter schon hinten und sind am Struggeln. Und er fährt da vorne mit und kann aber auch im Sprint mit reinhalten. Also durchaus... Der ist super, super gut drauf, aber er muss natürlich auch irgendwann es vollenden.
Ja, über die Etappe morgen reden wir gleich noch. Jetzt hören wir noch erstmal einen, der ganz entspannt ins Ziel gerollt ist und kurz bevor er im Ziel war, über Funk gehört hat, dass sein Teamkollege zum dritten Mal eine Etappe gewonnen hat. Georg Zimmermann fährt im selben Team wie Binyam Gemay. Binyam Gemay. So.
Ja, natürlich. Also Riesenfreudengrinsen. Ich meine, heute Abend wird wieder 2-3 Flaschen Champagner aufgemacht und wir schwimmen auf einer riesen Erfolgswelle und die Welle scheint nie zu brechen.
Morgen wieder ein Sprint in Po. Wie ist denn der Binyam Gemay so als Sprinter drauf? Ist er eher ein Zurückhaltender oder kann der auch mal aus sich raus?
ich würde einfach sagen, sehr offener, sympathischer, Weggefährte, mit dem ich jetzt schon seit 2021 viel unterwegs bin. Und ja, ich arbeite sehr gern mit ihm zusammen, sehr professionell, sehr, ähm, sehr diszipliniert, aber kann auch im Winter, wenn oder im ja, wenn es nicht so drauf ankommt, Höchstleistungen zu erbringen, ja, viel Spaß mit ihm haben, aber wirklich ein Top-Athlet, würde ich sagen, der ja, alle Facetten des Sports abbildet.
Und der das Gespür hat für das Momentum, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also Biniam hat ja auch keine leichte Zeit bei uns. 2021 hat er das erste Mal seinen Erfolg aufblitzen sehen. Und letztes Jahr konnte er den Erwartungen nicht gerecht werden. Und er hatte damit schon auch zu kämpfen. Und ja, das Team hat viel in ihn investiert. Und dann kam nicht der richtige Erfolg. Und auch von den Medien hatte er dann auch letztes Jahr bei der Tour schon damit zu kämpfen, den Erwartungen nicht zurecht zu werden. Und jetzt pulverisiert er seine eigenen Erwartungen. Also ja, also Biniam ist jemand, wenn... Der kann so über sich hinauswachsen, wenn es drauf ankommt. Und das sieht man jetzt bei dieser Tour. Ich kannte es bisher nur bei Eintagesrennen, dass er für einen Moment über sich hinauswachsen kann. Aber jetzt hat er bewiesen, dass er auch über einen langen Zeitraum, über 2 Wochen über sich hinauswachsen kann.
Und er kriegt womöglich am Ende noch das grüne Trikot. Das wäre natürlich toll, ne? Also Glückwunsch nochmal.
Danke.
Und nein, es lag nicht an euren Boxen oder an euren Kopfhörern. Das Knacken kam von uns. Irgendwie gab es da auf dem Weg über per Funk hier zu uns in die Schaltzentrale paar Störungsgeräusche, deswegen hat es so ein bisschen geknackt. Und das grüne Trikot, also klar, rechnerisch alles noch möglich, aber es sieht sehr danach aus, dass es
ja, auf den Schultern bleibt. Ne? Über 100 Punkte Vorsprung, also rein sportlich, wenn beide auf dem Rad bleiben und normal sprinten um die Punkte und dann auch im Finale, hat Jasper Philipsen keine Chance, ihm das wegzunehmen. Also es kann nur dann passieren, wenn Gemay mal stürzt und komplett leer ausgeht.
Oder aber auch ausgebremst dann, wird irgendwie.
Da müsste er eine gesamte Etappe, nicht nur eine, weil bei einer Sprintetappe gibt es maximal 70 Punkte, müsste er anderthalb Sprintetappen komplett leer ausgehen und das ist schon sehr unwahrscheinlich.
Ich finde das so großartig bei dieser Tour, diese Sprints. Die haben immer was. Also du weißt überhaupt nicht vorher, also jetzt hat sich Gemay so ein bisschen abgesetzt mit 3 Etappensiegen und macht den besten Eindruck von allen, aber du hast trotzdem bei jedem Sprint irgendwie das Gefühl, es kann alles passieren und es ist für ganz viele Fahrer was drin, ne?
Ja. Ne? Heute also, Morgen haben alle Philipsen getippt, genau. Wenn ich euch erinnere.
Ja, und dann hast du, weil alle Philipsen getippt hast, Gemay getippt. Verdammt nochmal!
Aber das Problem, also das Team hat heute 2 Fahrer verloren.
Genau, er hatte nur noch einen vor sich.
Er hatte nur einen. Ja,
die 105. Ich habe gerade die Nummer, also jedenfalls hatte er wirklich nur einen für dies und das hat er.
Nee, die aus der Karenzzeit auch raus sind. Also Kroh Andersen ist raus und wer war noch hinten? Na, noch ein Topfleger auf jeden Fall. Die sind aus der Karenzzeit geflogen, also es sind insgesamt 3 heute aus der Karenzzeit geflogen. Und Mathieu van der Poel war halt in diesem Sturz hinten verwickelt, der ist selber nicht gefallen, aber er war dann dadurch abgehängt. Morgen gibt es halt nochmal eine Chance, aber das Team ist dezimiert.
Rickert meinst du?
Rickert, richtig.
Ja. Rickert war noch raus, ja.
Ja, und da würde ich gerne mal nochmal wissen, was da passiert ist, weil Kroh Andersen ist mehr als die Hälfte der Etappe von vorne gefahren, hat Tempo gefahren und dann hat man ihn von jetzt auf gleich auf einmal hinten gesehen, dann ist er hinten rausgefallen und war dann bei Rickert.
Der gestürzt war am Beginn.
Der gestürzt war. Ich weiß nicht, ob sie ihn zurückgeholt haben oder ob Kroh Andersen auch Probleme hatte, als er hier über die Ziellinie gefahren ist, Kroh Andersen, da hatte er noch gegrinst. Also ich weiß nicht, ob er eine falsche Information hatte oder, also er sah nicht so super gequält aus, als wenn es ihm ganz schlecht geht. Also wenn sie ihn zurückgeschickt haben, um Rickert zu retten, dann war es natürlich, ja.
Ja, es ist auffällig, in der ersten Woche gab es relativ wenig Ausfälle bei dieser Tour, jetzt gibt es doch einige und ganz viele von denen, die nach Hause mussten, nicht durch Stürze, sondern durch Krankheiten. Michael Mirkhoff jetzt mit Corona positiv getestet worden. Heute Fabio Jakobsen, Peo Bilbao, offensichtlich irgendwie auch geschwächt, mussten beide das Rennen aufgeben. Also das
irgendwas. Die waren auf jeden Fall krank.
Die Krankheit der letzten Tage, das macht mit allen, die halbwegs angenockt sind, natürlich was. Ja. Das Wetter, wir merken es ja auch, heute wieder 32 Grad. Wir hatten auch schon 14, das ist noch gar nicht lange her, das frühes Wochenende. Wir waren bei 36 am Anfang. Das trägt alles, dass du nicht wirklich vernünftig schlafen kannst, weil die Hotelzimmer auch nicht immer eine wohltuende Temperatur, wie hier bei uns natürlich gerade haben.
Willst du hier bleiben und hier schlafen?
Ja, ich merke es ja. Ich sitze am Zielstrich, wo es nichts klimatisiert ist. Das ist nur für die Fernsehkollegen. Wir sitzen wie wie immer.
Und aber wenn auch ich hier nur halbkörperweit, ja, muss genau, man sagen. Nur, also es nur ist nur so unterm Tisch, da sind es 5 Grad und drüber sind
es. Ich habe hier auch das Gefühl, hier ist es 20 Grad kühler als draußen.
Ist es,
also,
fast,
ja, es waren ja 34, 35 Grad am Ende. Und hier, ja, und das merken die, wenn, krass, wir sitzen ja hier nur rum.
Also bei Peyo Bilbao, der ist krank.
Ja,
der offensichtlich. Ist, ne? Der ist mehr oder weniger auf dem Flachen abgehängt worden.
Fabio Jakobsen aber ja auch schon, der war ja ganz früh ganz alleine hinten. Da hast du eigentlich schon in dem Moment gemerkt, so, okay, das wird heute nichts mehr. Ne?
Ja, aber bei dem lief es, muss man ja auch sagen, von Anfang an
überhaupt nicht gut. Ja. Ich möchte noch kurz, um das zu komplettisieren, Abrahamsen, wieder einen großen Tag. Ich finde das super, dieser kleine Kampf um die wenigen Punkte.
Ich wette drum, dass der morgen auf deine Attacke ist.
Könnte ich mir auch vorstellen.
Er muss sich das Trikot ja zurückholen. Ja. Er hat es ja nicht geschafft.
Bis Samstag dann ist wahrscheinlich eh alles vorbei, wenn es in die Pyrenäen geht. Aber finde ich super, dass diese Mannschaft hier so einen Auftritt hatte, die ersten anderthalb Wochen. Wirklich ganz großartig. Mhm. Mir ist aufgefallen, dass Vingegaard sich einen kleinen Schnurrbart wachsen lässt. Auch nur, dass ihr es mal gehört habt. Sieht so mittel aus, finde ich. Und Aramburu, wir haben gestern darüber gesprochen, hat sich heute eingecremt, mit Sonnencreme eingecremt während der Etappe.
Beim
gestern
Arzt, darüber geredet, ist zum Tourarzt gefahren, genau, und hat sich dann eingecremt bei der Arme und den Nacken.
Ja. Ist Sonnenbrand will man auch nicht haben hier, ne?
Nee, das schwächt natürlich, ne? Also jeder, der mal einen ordentlichen Sonnenbrand hatte, der weiß, dass das am nächsten Tag fühlt man sich nicht so gut. Denn man kann sogar fieberhafte Symptome haben. Und das sind Verbrennungen und die schwächen den Körper. Und das kann man bei der Tour ganz so gar nicht gebrauchen.
Jetzt reden wir über morgen. Der letzte Sprintersieg, der deutsche Sprintersieg hier bei der Tour, war vor 7 Jahren Marcel Kittel in Po, sein 14. und also sein letzter Etappensieg auch bei der Tour. In Po, da sind wir morgen wieder. Also schließt sich vielleicht ein Kreis.
Marcel auch, den haben wir gerade hier gesehen. Morgen wird er auch
in Po sein. Der ist für das niederländische Fernsehen hier als Experte unterwegs.
Genau. Also
wieder mal, ja. Also morgen wieder Sprint, Holger?
Also normalerweise ja. Für Abrahamsen wird es übrigens nicht so leicht, weil die Berge hinten kommen ganz spät, am Ende, ne? Auf den letzten 40 Kilometern. Da darf die Gruppe nicht aber, so zeitig
aber eingeholt werden. Aber glaubst du, das ist ein Problem für dich, für den, so wie der gerade fährt? Der schwebt ja auf Folge 7. Ja,
muss anders laufen als heute. Ja, wäre ganz gut, wenn er ein paar mehr Begleiter hätte als heute.
Also er braucht noch einen Punkt, um das mal zu sagen. Einen Punkt, jetzt ist er gleich mit Pogacar. Der hat aber die Wertungsführung noch, weil er auf dem Galibier als erstes war. Also
genau. Der hat die höchste Wertung gewonnen.
Ja.
Höhere,
ne?
Also deswegen, das höchste, was Abrahamsen gewonnen hat, war, glaube ich, eine Zweierkategorie.
Ja. Und, also er trägt das Trikot ja aber nur stellvertretend, weil Pogacar ein Gelb fährt. Und morgen kann er sich's mit einem einzigen Punkt auch wirklich holen und dann darf er wieder zur Siegerehrung. Wahrscheinlich auch das letzte Mal.
Ich habe heute gelesen, wie viele Kilometer er hier bisher vor dem Feld gefahren ist. 761. Damit
von 1.500 oder wie viel?
Ein bisschen mehr haben wir schon, aber mehr als ein Drittel.
Ja.
Mehr als ein Drittel der gesamten Tour vor dem Feld
gefahren. Ist der Titel eigentlich auch schon vergeben.
Ja, der aktivste Fahrer wird er werden. Ja.
So, aber wir waren stehen geblieben. Morgen Sprint.
Ja, morgen Sprint. Also es ist total flach. Die Region, durch die es da geht, Garonne, das ist die Département Landes, da gibt es tellerflache Straßen. Und dann merkt man schon ein bisschen, es geht Richtung Pyrenäen, aber noch nur über Hügel in Richtung Po. Und normalerweise wird in Po gesprintet.
Zum 75. Mal ist die Tour in Po. Also Paris war natürlich noch häufiger, aber hast du das drauf? Ist das sonst Platz 2 schon?
Das ist Platz 2.
Ja. Okay.
Früher war es Bordeaux, aber inzwischen ist es Po.
Ja, Bordeaux waren wir letztes Jahr, aber ja auch das erste Mal seit Ewigkeiten wieder. Also morgen Po. Ihr seid natürlich wieder live dabei auf sportschau.de im Ersten. Lest die Texte von Michael. Ich kann nochmal sagen, vielleicht gibt es noch ein Update heute Abend zum Thema Primož Roglič und den Tourfunk. Hört ihr dann morgen wieder. Ich bin Moritz Kasseletz, sage Dank an Fabian Wegmann, Holger Gersker.
Bis morgen.
Und liebe Grüße nach Deutschland. Ich wollte gerade sagen, ins kühle Deutschland, aber zu Hause ist ja auch so warm, ne?
Ja, glaube ich schon, ne?
Also, macht's gut.
Bis dann.
Ciao, ciao. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.